Liebe Martina, warum ließ einer der mächtigsten Männer des Dritten Reichs Jahrhunderte alte Hexenakten auswerten, während Europa auf den Krieg zusteuerte?
Weil Heinrich Himmler beweisen wollte, dass hinter den Hexenverfolgungen eine Verschwörung gegen das germanische Erbe stecken würde. Und dafür haben Historiker im Auftrag der SS Archive in ganz Europa durchforstet.
Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
Es ist eine unglaubliche Geschichte. Der Massenmörder Heinrich Himmler, der, glaube ich, Menschenrechtsverbrechen begangen hat, Ende nie, ist jemand, der sich auf einmal für Hexenprozesse interessiert. Und das Ganze kommt aus einem beiläufigen Gespräch ausgerechnet über Raben. Martina, wie kommst du zu dieser Situation?
Also aus diesem Gespräch über Raben, wie du es gerade erwähnt hast, ist eines der größten historischen Forschungsprojekte der SS entstanden. Es war so, Hermann Göring hat eines Tages gegenüber Himmler behauptet, dass ihm aufgefallen sei, dass Raben noch Jahrhunderte später über ehemaligen Richtstätten sich niederlassen würden. Dadurch hat Himmler offenbar einen Hinweis darauf erhalten, dass diese Orte eine angeblich besondere, fast mystische Kraft haben würden. Und er wollte jetzt sämtliche ehemaligen Hinrichtungsplätze kartieren lassen. Ich meine, das zeigt schon mal, wie sehr dieser hohe NS-Funktionär quasi, wie sagt man es heute, irrationalen Vorstellungen anhing. Aber diese Frage von Hermann Göring, die hat wirklich noch zu etwas geführt, weil diese Frage hat jetzt Heinrich Himmler, ich meine immerhin Reichsführer SS, dazu veranlasst, zehntausende Hexenprozessakten auswerten zu lassen.
Ja, für Hexenverfolgungen hatte sich ja der SS-Chef Heinrich Himmler schon immer interessiert, denn eine seiner Vorfahrinnen, zumindest die Familienfarmer sagte das, sei einst als Hexe verbrannt worden.
Und deswegen war das natürlich ein auslösendes Moment, also diese Frage von Hermann Göring mit den Raben. Und jetzt konnte sich Himmler so richtig seinem großen Thema widmen. Und er hat eben das bis dato umfassendste Hexenforschungsprojekt ins Leben gerufen. Und das war eine der größten systematischen Materialsammlungen zur Geschichte der Hexenverfolgungen.
Ja, dieser sogenannte Hexensonderauftrag wurde als eigene Abteilung innerhalb des Sicherheitsdienstes eingerichtet und nahm kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten seine Arbeit auf. Der sogenannte H-Sonderauftrag, nämlich wie immer abgekürzt bei den Nazis, also nicht Hexen, sondern ja. H-Sonderauftrag, ja. Wurde zunächst als Forschungsprojekt innerhalb des Sicherheitsdienstes eingerichtet.
Ich meine, um das einzuordnen, dieser Sicherheitsdienst war der Nachrichtendienst der SS. Und nach der Gründung des Reichssicherheitshauptamtes im Jahr 1939 war dieser H-Sonderauftrag zuerst dort eingegliedert. Und dieses Reichshauptsicherheitsamt, das hat vereint die Gestapo, die Kriminalpolizei und eben den Sicherheitsdienst der SS unter einem Dach. Nach dieser Gründung hat dieser Hexensonderauftrag dann zum Amt Nummer 7 gehört. Das war die sogenannte Abteilung für weltanschauliche Forschung. Und man muss sich vorstellen, da sind wirklich sämtliche Korrespondenz und Akten über den regulären Verwaltungsapparat gelaufen. Der konkrete Auftrag von Himmler hat gelautet, Historiker, Archivare und auch Hilfspersonal sollten möglichst viele der erhaltenen Prozessakten erfassen und dann auswerten. Also er wollte wissen, wie viele Frauen und welche Frauen sind als angebliche Hexen verurteilt worden. Und deshalb haben von 1935 bis 1944 Himmlers Sonderbeauftragte Archive durchkämmt und Bibliotheken nach Hexenprozessakten durchsucht.
Ja, irgendwie skurril, gell? Ausgerechnet der Nachrichtendienst der SS, also jene Organisation, die politische Gegner ausspionierte und den Terror des NS-Staates vorbereitet und auch durchgeführt hat, die beschäftigt jetzt Historiker und Archivare damit, jahrhundertealte Hexenprozesse auszuwerten. Also in derselben Behörde, in der der Terror des Dritten Reichs organisiert wird, tragen jetzt Mitarbeiter des Hexensonderkommandos Nachweise zu den Hexenverfolgungen zusammen.
Na, man muss sich das, glaube ich, wirklich so vorstellen. Europa steuert einerseits auf einen Krieg zu und gleichzeitig rattern in Berlin die Schreibmaschinen, aber nicht für militärische Befehle, sondern um diese jahrhundertealten Hexenprozesse zu dokumentieren. Ein schräges Detail noch dazu, Rüdiger. Dieses Projekt hatte sogar einen eigenen Briefkopf. Also dieser H- oder Hexensonderauftrag war damit offiziell organisiert durch den NS-Apparat. Was man aber sagen muss, und da fängt es jetzt an, so ein bisschen eigenartig zu werden, bei ihrer Arbeit sind diese Mitarbeiter, eben die Historiker, die Archivare, nicht offen als SS-Forscher aufgetreten, sondern sie haben sich den Archiven und Bibliotheken genähert als Studenten, als Familienforscher oder halt sind als wissenschaftliche Besucher aufgetreten.
Gut, denen wird auch aufgefallen sein in den Archiven, dass auf einmal sich ganz viele Leute für etwas interessieren, wofür sich vor der Machtergreifung der Nazis weniger interessiert hat.
Ja, aber noch einmal, einerseits gibt es diese offizielle Behörde und andererseits reisen eben jetzt SS-Mitarbeiter als scheinbare Studenten inkognito durch Archive. Die haben sogar Empfehlungsschreiben von Universitäten mit sich. Sie verschweigen aber den eigentlichen Auftrag. Und das finde ich so spannend, weil sie haben so Zugang zu Archiven erhalten, die einem SD-Mitarbeiter wahrscheinlich verschlossen geblieben wäre, weil, das muss man jetzt betonen und ein bisschen die Welt der Archivare eingreifen, wenn ein Archivar auch heute noch nicht will, dass etwas gefunden wird, dann kann der jeden ins Leere rennen lassen. Weil in diesen riesigen Beständen kann man jederzeit irgendwas woanders ablegen. Das findest du nie über die Registratur. Das heißt, Archivarbeit ist generell wie so eine Nadel im Heuhaufen finden. Und wenn du da jemanden hast, der nicht will, dass du was findest, weil er vielleicht eine andere weltpolitische Anschauung hat, dann findest du das nicht. Und das dürfte der Hintergrund gewesen sein, warum sie da so inkognito aufgetreten sind in einem staatlichen System, wo ihnen alle Türen geöffnet wurden, aus Angst einfach. Jedenfalls, diese SS-Historiker haben über 260 Archive und Bibliotheken durchsucht. Die waren wirklich überall. Die waren in staubigen Klosterarchiven, die waren in kleinen Stadtarchiven, in den Pfarrregistraturen waren sie, in den Schlossbibliotheken, überall, wo man eben Hexenakten verwahrt hat. Und was ich auch sagen muss, als Historikerin, logistisch waren diese NS-Hexenforscher wirklich gut aufgestellt. Das Projekt war riesig. Ich meine, wenn du das heute machst, das ist ein Lebensprojekt, diese Akten alle zusammenzufassen. Aber der Kern dieses Sonderauftrags bestand lediglich aus 14 hauptamtlichen Mitarbeitern. Und jede kleine Gruppe hat hunderte Archive, Hilfskräfte und externe Zuarbeiter koordiniert. Also logistisch war das unglaublich.
Sämtliche erhaltenen Daten zu den hingerichteten Frauen, ihren Verfolgern und zum Prozessverlauf wurden in vorgedruckte Karteiblätter eingetragen und in der berühmten Hexenkartothek zusammengeführt.
Genau so heißt es nämlich.
Kartothek, was für ein Wort.
Das hieß offiziell die Hexenkartothek. Also das war so, jeder einzelne Hexenprozess hat einen eigenen Erhebungsbogen erhalten. Diese Bögen waren bereits vorgedruckt, die haben 37 einzelne Felder enthalten. Da wurde zum Beispiel notiert, Name der Frau, Alter, Familienstand, Wohnort, Ankläger und Richter, die Art der Folter, Geständnisurteil, die Art der Hinrichtung und dann dazu die Quellenangaben. Also aus welchen Gerichtsakten nehmen Sie diese Informationen? Jedes dieser Opfer hat eine Nummer bekommen. Das heißt, jede Frau wurde praktisch zu einem Datensatz. Ganz wichtig ist für die Geschichtsforschung, da stand nicht die Geschichte dieser Frauen im Mittelpunkt, sondern die Erfassung. Sie wollten einfach die Zahlen haben. Und das finde ich jetzt so spannend, weil das ist schon wie eine Vorstufe von einer modernen Datenbank. Ich meine, nur um das zu vergleichen, 37 Felder pro Karteikarte, das ist schon eine analoge Datenbank, das ganze Jahrzehnte vor dem Computer. Was man natürlich sagen muss, diese topmoderne Datenbank war ausschließlich im Dienst der NS-Ideologie, weil die Information zu diesen historischen Fakten, die gab es ja bereits in den Quellen. Und das, was Himmler jetzt gemacht hat, er hat das systematisch zusammenfassen lassen.
Ja, das klingt schon so, als ob diese SS-Hexenforscher vom Fach waren.
Das waren sie schon und vor allem, sie mussten ja erfahren sein im Umgang mit alten Schriften. Also man arbeitet ja mit Originaldokumenten aus dem 16. bis 17. Jahrhundert. Das heißt, die mussten Kohärenzschrift lesen können. Okay, das konnten damals noch relativ viele. Dann gibt es aber auch die berühmten Kanzleischriften. Dann mussten sie natürlich die lateinischen Einträge lesen können. Und was sie natürlich gebraucht haben, sie brauchten paläographische Kenntnisse. Also einfach die Schriften mussten sie beherrschen. Was mich auch fasziniert ist, weil ich auch selbst in Archiven arbeite, das war eine irre Arbeit für diese NS-Historiker. Ich habe manchmal den Eindruck, die haben da wirklich um ihr Leben geforscht, weil der Output war so riesig und Archivarbeit ist so unglaublich mühsam und zeitintensiv. Man muss sich vorstellen, manche SS-Hexenforscher, ich meine, der Name klingt schon so schräg, aber nennen wir es weiter so, manche dieser Forscher haben monatelang ausschließlich Hexenprozesse in einer einzigen Region bearbeitet und deren Arbeit war halt lesen, die alten Akten studieren. Das ist halt nicht so, wie man heute aufs Handy schaut, das ist wirklich transkribieren, vergleichen und für dieses kleine Team, das sie gehabt haben, haben die unglaublich viel zusammengetragen und erforscht.
Neben der eigentlichen Hexenkartothek existiert eine eigene Problemkartei 1 bis 8. Was war das?
Das weiß man leider nicht. Also man weiß nicht, welchem Zweck diese spezielle Kartei gedient hat. Vielleicht sollten da besondere Fragestellungen drin landen oder ideologische Deutungen gesammelt werden. Man weiß es einfach nicht.
Wie kann ich mir die Arbeit jetzt praktisch vorstellen? Diese SS-Hexenforscher gehen in Archive, suchen die Akten und schreiben es dann auf Datenblätter drauf.
Das wird so gewesen sein wie heute. Man geht in ein Archiv, sagt einem Archivmitarbeiter, in welchem Bestand man was sucht, lässt die Akten ausheben. Deswegen, weil ich vorher erwähnt habe, man brauchte ja diese Menschen an seiner Seite, damit man diese Akten auch wirklich findet. Ich meine, schräg ist halt wirklich, dass da nicht wenige Archivare gedacht haben, sie hätten es mit Studenten zu tun. Das heißt, man hat auch nicht sehr ehrlich agiert.
Hat man auch Himmlers angebliche Hexenvorfahrin gefunden?
Ja, er war ja sehr stolz, dass er in seiner Ahnenreihe eine angebliche Hexe hatte, also eine Frau, die als Hexe verbrannt worden wäre. Und die NS-Hexenforscher haben auch diese vermeintliche Ahnin gefunden, von der eben in Himmlers Familie immer erzählt worden war. Dabei hat es sich um eine Margaret Himmler, also mit B, gehandelt. Und die wurde 1629 wegen Hexerei hingerichtet. Ob die jetzt wirklich in genauer, direkter Linie zur Himmler stand, kann man nicht so genau sagen. Ihn hat das Ergebnis allerdings sehr entzückt.
Na, dann waren ja die Forscher glücklich und zufrieden, nehme ich an. Weil das wird wahrscheinlich der Hauptjob gewesen sein. Himmler interessierte sich besonders für Hebammen in diesen Hexenprozessakten. Nach seiner Vorstellung seien ja viele der verfolgten Frauen kräuterkundige Heilerinnen oder eben Hebammen gewesen.
Das war halt diese krude Geschichtsvorstellung, die auf reiner Ideologie beruht. Himmler hat immer in diesen Frauen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, so die Trägerinnen des angeblich altgermanischen Wissens gesehen. Das ist dann angeblich durch das Christentum vernichtet worden. Ich meine, das ist halt so eine ideologisch motivierte, komplette Fehlinterpretation der historischen Hexenverfolgungen.
Also Himmler glaubte auch an verschüttetes Wissen. Er war überzeugt, dass sich in den Hexenakten Hinweise auf eine altgermanische Religion finden würden.
Da haben die Forscher natürlich gar nichts gefunden. Was sie gefunden haben, war das, was eh schon vorher da war, nämlich Aussagen von Frauen, die unter Folter entstanden sind. Sie haben zum dritten Mal dann bestätigt, dass hinter diesen Hexenverfolgungen sehr viele Nachbarschaftsstreitigkeiten standen. Denunziation stand da. Aber glaube, ich meine, genau das alles, was die historische Forschung bis heute kennt. Und was man deutlich sagen muss, wenn man in die Akten der Hexenprozesse geht, dann trägt man einfach Indizien zusammen und daraus ergibt sich eine Erzählung der Menschen damals, die es immer schon gab, nur war es da halt ein besonders übles Kapitel, weil hinter diesen Hexenverfolgungen stecken immer die gleichen Themen: Neid, Bereicherung, Denunziation. Also unter Himmler ist halt einfach dieses Thema Hexen und Hexenforschung so unglaublich esoterisch aufgeladen.
Also wenn eine Bäuerin immer eine gute Ernte hat und die anderen eine schlechte, dann war schon klar.
Genau, da haben wir eh mal auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, aber bei ihm hat sich das eben auf diese esoterische Ebene verlagert.
Gut, das brauchte ja auch ein bisschen, um die Identität des Dritten Reichs, der Nazis, des Germanentums hochleben zu lassen. Ja. Da wurde halt alles zusammenkonstruiert, was man zusammenkonstruieren konnte. Viele glauben, Himmler habe nur deutsche Hexenprozesse sammeln lassen. Tatsächlich suchte der Sonderauftrag Material weit darüber hinaus.
Also die Mitarbeiter haben Fälle aus Österreich und Böhmen auch erfasst. Natürlich die Gebiete, die sich die Nazis gleich einverleibt haben. Aber sie haben dann auch später in den besetzten Gebieten gesucht. In Frankreich, in Polen, in den Niederlanden, sogar in der Schweiz, angeblich sogar in Mexiko und Indien. Also diese Abschriften würde ich gern sehen, soll dabei gewesen sein.
Wow. Das ist wirklich weltweit.
Ich meine, was man schon festhalten muss, weil dieses Himmler-Hexenprojekt war ambitioniert, aber es war nicht wissenschaftlich, weil, man erkennt es gleich daran, das Forschungsergebnis stand nämlich bereits fest, bevor der erste Prozessakt überhaupt aufgeschlagen wurde.
Ganz genau, man musste ja belegen, dass die Hexenverfolgung ein groß angelegter Plan der katholischen Kirche war, mit dem Ziel, das germanische Kulturgut und dessen zentrale Trägerin, die echte deutsche Frau, auszurotten. Das heißt, wenn die Forscher schon vorher wissen, in welche Richtung es geht und sich im Forschen dann leichter haben, es freundlich zu formulieren. Und deshalb, und zwar nur deshalb, ließ die Kirche angeblich Millionen von Frauen als Hexen verbrennen.
Okay, das müssen wir jetzt historisch richtig einordnen. Die großen frühneuzeitlichen Hexenprozesse wurden von weltlichen Gerichten geführt. Das heißt, die Rolle der Kirche wird da überschätzt. Was man sagen muss, ist, dass die kirchliche Theologie, die Dämonologie, die Inquisition vor allem, regional sehr wohl eine Rolle gespielt haben, quasi in der Aufbereitung. Aber die Todesurteile in diesen frühneuzeitlichen Hexenprozessen von weltlichen Gerichten gefällt und auch vollstreckt worden waren und die Rolle der Kirche wesentlich komplexer war, als Himmlers Propaganda behauptet hat, das hat Himmler komplett ignoriert. Ich meine, wie du schon gesagt hast, dieses Projekt sollte Millionen Opfer der kirchlichen Verfolgung beweisen. Tatsächlich hat die Kathothek lediglich so ungefähr 30.000 Erhebungsbögen bzw. dokumentierte Fälle umfasst. Aber grundsätzlich eine ernsthafte Forschung an diesem ausgehobenen Quellmaterial, die ist von vornherein gescheitert, eben an der Ideologie, die dahinter stand.
Ja, du hast es eh gesagt, je mehr Material gesammelt wurde, desto deutlicher zeigte sich, dass Himmlers Behauptung von den Millionen ermordeten Germaninnen historisch komplett unhaltbar war.
Weil das Irre ist ja dran, dieses Projekt hat ja letztlich seine eigene Ausgangsthese widerlegt. Das hat man nämlich nicht so gerne, wenn es um Propaganda geht. Und deswegen hat man das einfach ignoriert. Also was nicht reingepasst hat, hat man ignoriert. Aber da hat dann innerhalb der SS niemand mehr darüber öffentlich gesprochen. Es war sogar hin und wieder ein bisschen peinlich, weil der Leiter des Projekts, ein gewisser Rudolf Lewin, wollte sich mit dieser Hexenforschung habilitieren. Das finde ich jetzt besonders spannend. Das heißt, er hat da Leute, die alles zusammenfassen und er möchte jetzt gern eine Habilschrift draus machen. Allerdings, das musst du dir mal vorstellen, seine Arbeit wurde 1944 von der Universität München von Professoren des NS-Staates zurückgewiesen.
Also sie kann nicht so besonders gut gewesen sein, sagen wir es mal so.
Also die Ergebnisse waren nämlich trotz dieser politischen Nähe der Professoren wissenschaftlich so unzureichend, dass man gesagt hat, okay, die erfüllen nicht mal den wissenschaftlichen, die Grundkriterien und deshalb mussten diese Professoren das zurückweisen. Und da kann man ja schon erahnen, wie schlecht die wissenschaftliche Qualität war, weil wer damals Professor war, hatte einfach eine Nähe. Und was wir jetzt daraus zusammentragen können, ist natürlich, dass das Interesse der NS-Machthaber an den Hexenverfolgungen einfach eine krude Mischung war aus einem gezielten Angriff auf die katholische Kirche und natürlich dieser ganz berühmten ideologischen Wunschvorstellung in Bezug auf die Germanen. Himmler selbst war komplett davon überzeugt, dass die Christianisierung diese unverdorbene germanische Kultur verschüttet hätte. Er wollte sie nun freilegen und das Ganze war natürlich auch noch so ein bisschen garniert mit dieser Fantasie eines angeblich germanisch-nordischen Urmatriarchats.
Ja, das sind die Vorstellungen, die gab es ja schon so eigentlich seit dem frühen 20. Jahrhundert in einschlägigen esoterischen Kreisen.
Ja.
Wurde das ja immer wieder ganz gerne so gepredigt, ohne dass es dafür, glaube ich, irgendeine historische, einen Beleg gibt oder so.
Ja, da können wir sogar noch weiter zurückgehen, also spätes 19. Jahrhundert, auch in Österreich, gab es da eine Szene, nämlich die Szene, die dann später Adolf Hitler in Wien sehr beeinflusst hat. Also ja, das reicht wirklich viel weiter zurück.
Auch wenn man es wissenschaftlich nicht ausgewertet hat, große Pläne hatte man für die Datensätze. Himmler wollte eine Hexenenzyklopädie schaffen.
Du hast richtig gesagt, dass die Pläne waren groß. Dieser offizielle Arbeitsplan hat ein Dutzend großer Werke vorgesehen. Es sollte verfasst werden, ein Grundbuch der Hexenforschung, dann ein Werk über die wirtschaftlichen Folgen der Hexenprozesse. Dann wollte man gleich auch machen bevölkerungsgeschichtliche Untersuchungen. Geisteswissenschaftliche Grundlagen sollten gelegt werden. Und populäre Hexenerzählungen sollten dann auf den Markt kommen. Man muss sagen, nichts davon wurde fertiggestellt.
Guter Schaden hält sich in Grenzen. Weil du populäre Hexenerzählungen erwähnt hast, diese Erkenntnisse, also die Erkenntnisse im Sinne Himmlers, sollten natürlich unter die, wie man damals gesagt hat, Volksgenossen gebracht werden, damit die ja wissen, dass sie von matriarchalen Germanen abstammen. Himmler wollte diese Ergebnisse also nicht nur in Fachbüchern haben, weil damit erreicht man natürlich die breite Masse nicht, sondern in Bestsellern.
Na, jetzt muss man sagen, Himmler war jetzt nicht gerade der Intellektuelle, sagen wir es mal so. Und diese dicken wissenschaftlichen Werke waren nicht so wirklich seins. Er wollte kurze Romane, populäre Erzählungen, leicht lesbare Hefte, so maximal 60 bis 100 Seiten. Und die Forschung sollte halt damit unmittelbare Propaganda liefern. Und damit ist eh schon von vornherein jede ernsthafte Forschung tot, weil Propaganda heißt ja wie immer, das Ergebnis steht vorher fest.
Es sollte ja sogar Hexenfilme geben.
Ja, also so im Umfeld des H-Sonderauftrags wurden auch wirklich Pläne für historische Spielfilme entwickelt. Der Schriftsteller Friedrich Norfolk, finde ich jetzt spannend, dieser englische Name, vielleicht hat man es auch Norfolk ausgedrückt, der sollte jetzt eine ganze Reihe von populären Hexengeschichten ins Leben rufen. Wie gesagt, Himmler wollte keine trockene Wissenschaft, er wollte Geschichten, die Millionen Deutsche emotional überzeugen. Und ich hätte da gerne die Gespräche zwischen ihm und Goebbels auch gehört, wie man über dieses Filmprojekt spricht. Also man sieht schon, es hat sich ein bisschen in wirklich sehr krude Ideen gesteigert.
Ja, da weiß ich nicht, ob man dabei sein hätte sollen oder nicht. Das ist sicherlich vielleicht spannend, ob Goebbels gesagt hat, solange ich die Blondine aussuchen darf, die mitspielt, die Hexe, dann passt.
Ja, und weil wir ja...
So wäre es, was man bei Goebbels so tendenziell sagt, ja, sein Charakter.
Und weil wir ja vor kurzem auch über Leni Riefenstahl gesprochen haben, wer weiß, sie hat es nicht hinterlassen.
Hätte sie noch einen Hexenfilm gemacht, um Gottes Willen.
Vielleicht hat man es sie auch angesprochen.
Nun gut, daraus wurde nichts. Im Jahr 1944 musste das obskure Hexensonderkommando seine Arbeit aufgrund der Kriegslage einstellen. Bis dahin wurden rund 33.000 Hexenprozesse nachgewiesen und damit ungewollt Himmlers These von den Millionen ermordeten Germaninnen widerlegt.
Ja, und heute geht eben die Forschung davon aus, dass zwischen 1450 und 1750 circa 40.000 bis 60.000 Menschen wegen Hexerei hingerichtet wurden. Jetzt muss man sagen, das waren nicht nur Frauen. 75 bis 80% der Opfer waren Frauen. Die restlichen Prozent waren Männer, weil auch Männer wurden wegen Zauberei, angeblicher ja. Zauberei, angeklagt und auch hingerichtet.
Vielleicht, wenn ihr das wollt, könnt ihr euch den Zauberer-Jackel-Prozess anhören. Da haben wir einen schönen Podcast gemacht bei Krone Geschichte Verbrechen. Da habt ihr den Zauberer, der genau. verfolgt wurde.
Also die Nazis haben nur auf die Frauen gesehen, aber die unter den Opfern waren eben auch Männer damals. Nach Kriegsende hat man dann diese Hexenkartothek gefunden, und zwar im Barockschloss der Grafen Haugwitz in Niederschlesien, weil dorthin hat die SS sie dann ausgelagert.
Und wo ist diese Hexenkartothek heute?
Die befindet sich als Sammlung in einem polnischen Archiv. Allerdings eins muss man ganz klar sagen, für die seriöse Hexenforschung oder Hexenprozessforschung ist diese Hexenkartothek von den Nationalsozialisten praktisch nicht zu gebrauchen, weil nämlich die Daten willkürlich erhoben wurden, unvollständig zum Teil. Und die Erhebung war auch relativ schlampig. Das heißt, den heute allgemein gültigen Forschungskriterien hält das nicht stand.
Aber eine Ironie gibt's. DSS-Forscher haben ungewollt Quellen gerettet.
Das ist ja einer der spannendsten Aspekte. Viele Originalakten gingen 1945 verloren. Aber es gibt natürlich noch Abschriften, die die SS angefertigt hat. Also da wurde ja wirklich im großen Stil kopiert. Und deshalb haben eben manche Quellen überlebt durch diesen sehr eigenartigen Hexensonderauftrag. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen grotesk in der Geschichte, dass ausgerechnet die SS durch ihre Abschriften Quellen aufbewahrt hat oder gerettet hat, die dann nach 45 leider unwiederbringlich verloren gegangen sind. Also abschließend, um das zu sagen, diese Hexenkartothek von Heinrich Himmler ist eine der ja, skurrilsten Geschichten aus dieser NS-Zeit. Was das Thema halt so außergewöhnlich macht, dass wir auch drüber sprechen, ist eben diese Mischung aus bürokratischer Akribie, dann esoterisches Denken, was so typisch war für diese Ober-Nazi-Bonzen, und dann halt natürlich die ideologische Verblendung, wo auch die Wissenschaft nichts mehr ausrichten kann.
So skurril diese Geschichte ist, eines sollte man freilich nicht vergessen, dieses H-Sonderkommando, also dieses Hexensonderkommando, war im Reichssicherheitshauptamt angesiedelt, also in jener zentralen Behörde, die Gestapo, Kriminalpolizei und den Sicherheitsdienst der SS vereinte und so zu den wichtigsten Terror- und Verfolgungsapparaten des NS-Regimes gehörte. So skurril das Ganze sein mag, man darf halt den historischen Kontext dabei nicht übersehen und sagen, das war ein schlimmes Verbrecherregime. Wenn man es positiv sehen will, vielleicht haben sie sich damit ein bisschen davon abgehalten, noch mehr Menschen zu töten, weil sie sich mit sowas beschäftigt haben. Vielleicht hat es ein bisschen geholfen.
Ja, es ist wirklich eine skurrile Geschichte, und du hast recht, man darf den Hintergrund nicht vergessen. Was ich dann immer doch sehr irritierend finde, ist, mit welchen Mikrothemen man sich dann zusätzlich noch beschäftigt hat in dieser Zeit.
Ja, alles für die Ideologie, alles für die Propaganda, genau. Glaube ich, kann man so sagen. Ja, danke, dass ihr heute dabei wart. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr den Podcast abonnieren, teilen oder eine kurze Bewertung schreiben. Das bedeutet uns viel. Und liebe Martina, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe wieder von Krone Geschichte.
Freue ich mich schon drauf.